SRF 3.
Der Schweizer Nobelpreisträger in Chemie hat unter der Welt gelitten.
J'avais beaucoup de peine avec le monde. Chaque 10 ans, je trouve que ça va mieux. Et puis, ben voilà, maintenant ça va pas mal.
Jacques Dubochet scherzt. Alle 10 Jahre sei es besser gegangen und jetzt, ja, jetzt gehe es nicht schlecht. Die britische Premierministerin hustet sich durch den Parteitag. Theresa May ruft ihre Partei zu neuen Taten auf, doch sie ist politisch gelähmt, sagt unser Korrespondent. Engelberg wird zur Kasse gebeten. Die Gemeinde muss 350.000 Franken für die Spitalkosten eines Touristen bezahlen. Die Politik ist alarmiert. Das ist Info 3 heute mit Karim Britsch. Erstmals seit 15 Jahren erhält wieder ein Schweizer den Nobelpreis. Die große Ehre fällt dem Biophysiker Jacques Dubochet zu. Gemeinsam mit dem Deutsch-Amerikaner Joachim Frank und dem Briten Richard Henderson wird er ausgezeichnet. Wer ist der Forscher aus der Waadt? Wissenschaftsredaktorin Katrin Kapretz mit einem Porträt über Dubochet, einem Professor mit ungewöhnlicher Laufbahn.
Es fehlte wenig. Und das Forscherleben des Jacques Dubochet wäre zu Ende gewesen, bevor es überhaupt begonnen hatte.
J'ai réussi à entrer au collège scientifique. Ça n'a pas bien été. Mais il y avait un directeur d'école. Il a détecté chez ce type-là une dyslexie.
Bei dem Jugendlichen aus dem Kanton Waadt wird gleich zu Beginn seiner Gymnasiumszeit eine Lese- und Schreibschwäche diagnostiziert. Doch statt sich dadurch entmutigen zu lassen, hilft ihm die Diagnose, die Matura zu schaffen. Gleichzeitig fällt Jacques Dubochet schon als Kind durch seine enorme Neugier auf. Zum Beispiel hatte er Angst vor der Nacht.
Vous savez, l'enfant, je le mets dans mon CV, l'enfant qui a peur de la nuit, eh ben, quand il comprend, ça va mieux.
Den Sonnenuntergang verstehen und dadurch die Angst davor verlieren. Und diese Neugier begleitet Jacques Dubochet sein Leben lang. So hat ihn auch Henning Stahlberg kennengelernt, Professor am Biozentrum in Basel.
Das Nacharbeiten von dem, was andere Leute sich schon ausgedacht haben, das war nie sein Interesse. Er hat eher das Gegenteil gemacht. So wie etwas funktioniert hat, hat er das dann sein gelassen und versucht, irgendetwas Neues zu erfinden.
Und so probiert Jacques Dubochet über Jahre eine neue Methode aus, wie man Proben für ein hochauflösendes Mikroskop auf eine neue Art und Weise präparieren könnte. Und zwar mit einem Gefrierschock.
Und diese Idee damals, das einfach einzufrieren, wurde allgemein als verrückt und unmöglich betrachtet zu der Zeit.
Doch Jacques Dubochet sollte recht behalten mit seinen Versuchen. Heute ist seine Methode weltweit eine gängige Methode, um biologische Moleküle wie Proteine unter dem Mikroskop anzuschauen. Diese Freude an neuen Ideen versuchte Jacques Dubochet auch seinen Doktorandinnen und Doktoranden weiterzugeben, erinnert sich Henning Stahlberg.
Sein Prinzip war eigentlich recht anarchisch. Er hat den Studenten größte Freiheit gegeben. Wir konnten machen, was wir wollten. Das Einzige, was er verlangte, war, dass wir zumindest einmal eine sehr gute Idee haben sollten. Das war für ihn das Ziel einer Doktorarbeit.
Gleichzeitig habe er Dubochet als echten Doktorvater erlebt, erinnert sich Henning Stahlberg. Noch heute besuche ihn der nun emeritierte Professor regelmäßig in Basel und verfolge seine Forschung. Und hat Henning Stahlberg seinem ehemaligen Doktorvater Jacques Dubochet schon gratulieren können?
Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, ohne Inhalt, nur mit einem Subject. Das lautete Yippie Yippie Yeah. Und er hat geantwortet, Je t'embrasse.
Ich umarme dich, bedankt sich der preisgekrönte Professor bei seinem ehemaligen Doktoranden im Beitrag von Katrin Kapretz. Jetzt weitere Themen in den Nachrichten mit Andreas Freudig. Obwohl sich die Krise in Katalonien zuspitzt, will sich die EU-Kommission weiterhin nicht einmischen.
Die Auseinandersetzung um die Unabhängigkeitsabstimmung sei eine interne Angelegenheit Spaniens, sagte Franz Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission in Straßburg vor dem EU-Parlament. Gewalt löse in der Politik nichts, dennoch müsse eine Regierung die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. Timmermans forderte alle Beteiligten zum Dialog auf. Mit seiner Rede eröffnete Timmermans eine Debatte des EU-Parlaments über die Lage in Spanien. Ungarns Regierung bekommt eine letzte Warnung aus Brüssel wegen des neuen NGO-Gesetzes. Die EU-Behörden haben die zweite Stufe ihres Vertragsverletzungsverfahrens gegen Ungarn eingeleitet, wie die EU-Kommission mitteilt. Laut dem NGO-Gesetz müssen sich Organisationen in Ungarn registrieren, wenn sie pro Jahr mehr als 24.000 Euro aus dem Ausland bekommen. Laut der EU-Kommission beschränkt das Gesetz die Vereinigungsfreiheit und verletze das Recht auf Privatsphäre. Der Verband Öffentlicher Verkehr der Schweiz hat den Plan des Bundesrats kritisiert, den Lötschberg-Basistunnel vorerst nicht auszubauen. Der Verband verlangt, dass der Doppelspurausbau in das Bahnausbauprojekt aufgenommen wird. Damit könnten mehr Güterzüge durch den Tunnel fahren und man wäre auch flexibler, wenn Gleise erneuert werden müssten, begründet der Verband seine Forderung. Mit den übrigen Ausbauplänen zeigte sich der Verband grundsätzlich einverstanden. Ein UNO-Experte für Auslandsverschuldung und Menschenrechte fordert, dass der Finanzplatz Schweiz besser kontrolliert und reguliert wird, damit er nicht für Geldwäscherei missbraucht werden kann. Der Staat und der Finanzsektor müssten verhindern, dass wegen Geldwäscherei Menschenrechte verletzt würden. Der Experte fordert etwa, dass die Finanzmarktaufsicht die Namen von Banken preisgeben soll, wenn gegen diese ein Verfahren läuft im Zusammenhang mit Vermögen von Politikern. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.278 Punkten, bei einem Minus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 14,56 gehandelt und der Dollar zu 97,43 Rappen. Das Wetter, die Wolken lösen sich allmählich auf, morgen scheint meist die Sonne. Der Südwestwind sorgt für milde 18 bis 23 Grad. Der Nebel im Flachland löst sich rasch auf, vor allem in der Deutschschweiz wird es windig.
Info 3 Abend.
Geschwächt ist sie schon seit den Neuwahlen, die sie selber wollte, die britische Premierministerin Theresa May. Trotzdem hat sie vor 10 Tagen neue Eckpunkte für die schwierigen Brexit-Verhandlungen gesetzt. Und heute schloss sie den Parteitag ihrer Konservativen mit einer innenpolitisch gefärbten Rede ab. Aber es ging nicht alles nach Plan, wie bei den vorgezogenen Neuwahlen vom letzten Juni. Martin Alliot.
Sie allein habe diese Neuwahl angesetzt, bei der die Konservativen wieder erwachten, ihre absolute Mehrheit verloren. Der erhoffte Sieg sei ausgeblieben, der Wahlkampf schiefgelaufen.
I hold my hands up for that. I take responsibility. I led the campaign and I am sorry.
Sie bekenne sich schuldig. Sie habe die Kampagne geführt und entschuldige sich. May ist seither in einer politisch geschwächten Position. Ihre Wahlversprechen sind angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus großteils nicht mehr erfüllbar. Und so schien es passend, dass eine Sicherheitspanne einem selbsternannten Komödianten erlaubte, ihr ein fiktives Kündigungsformular zu überreichen. Doch das war nicht der Tiefpunkt. Für eine halbe Stunde rang die erkältete Premierministerin um ihre Stimme. Der Saal zeigte Bedauern, doch das hatte sie sich wohl als Letztes gewünscht. Manche bewunderten ihren Durchhaltewillen, manche sahen die Behinderung als Symbol für ihre politische Lähmung. Und als dann zum Schluss auch noch die Buchstaben des Parteitagsmottos von der Kulisse fielen, neigten viele zur pessimistischen Sicht. Dabei wäre eine selbstgewisse Tour de force nötig gewesen.
There has rarely been a time when the choice of futures for Britain is so stark.
Selten seien die Optionen für die Zukunft des Landes derart gegensätzlich gewesen. Selten der Graben zwischen den Parteien so tief. May bekräftigte ihre Brexit-Politik ungeachtet der anhaltenden Spannungen in ihrer Partei und sie schwang sich zur Vorkämpferin für die Entrechteten, die Ohnmächtigen, die zu kurz gekommenen auf, die ihr im Juni die Stimme verweigert hatten. Sie versprach einen neuen Anlauf im sozialen Wohnungsbau und Preisobergrenzen für Energie. Doch all das erfordert politische Handlungsfähigkeit und die ist derzeit eng begrenzt. So rief Theresa May ihre eigene Partei auf, sich endlich zusammenzureißen.
Let us shape up and give the country the government it needs.
Ein Aufruf, die Streitaxt zu begraben und die Ärmel hochzukrempeln von einer um Atem ringenden Premierministerin. Die nächsten Monate werden kein Honig lecken.
Info 3 Abend.
Stellen wir uns folgendes Szenario vor. Ein Tourist aus dem Ausland verletzt sich beim Wandern oder Skifahren in den Schweizer Bergen. Er ist schlecht versichert, hat kein Geld. Wer also zahlt die Rechnung? Grundsätzlich ist die Antwort klar, der Staat. Allerdings regeln das die Kantone unterschiedlich. In Obwalden zum Beispiel müssen die Gemeinden einspringen. Und dort musste der Tourismusort Engelberg tatsächlich für die happige Spitalrechnung eines Gastes aufkommen. Marlies Zehnder.
Der Fall von Engelberg ist außergewöhnlich. Die Obwaldner Gemeinde musste 350'000 Franken bezahlen für den Spitalaufenthalt eines Feriengastes aus Übersee. Würde Engelberg allerdings im Berner Oberland liegen, so wäre die Gemeindekasse weniger strapaziert worden. Denn im Kanton Bern werden solche Kosten vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam getragen. Über den sogenannten Lastenausgleich, erklärt Aline Fradwo von der Berner Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion.
50% übernimmt der Kanton, 50% alle Gemeinden zusammen. Diese 50% der Gemeinden werden nach Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Das heißt, eine kleine Gemeinde mit tiefer Einwohnerzahl übernimmt auch nur einen sehr geringen Anteil solcher Kosten.
Finanzielle Hilfe leistet die öffentliche Hand aber nur, wenn es sich um einen Notfall handelt und die betroffene Person kein Geld hat, um die Behandlungskosten zu bezahlen. Und es betrifft nur jene Reisende, die aus Ländern stammen, die weder in der EU noch in der EFTA sind. Denn diese Touristen hätten häufig keinen Versicherungsschutz, sagt Fradwo. Wie viel Geld der Kanton Bern für Behandlungskosten ausländischer Gäste ausgibt, bleibt offen. Ähnlich fällt die Antwort aus in einem weiteren Tourismuskanton, dem Wallis. Dort beteiligt sich der Kanton mit 70% an den Kosten. Den Restbetrag teilen sich die Gemeinden. Der Obwaldner Tourismusort Engelberg mag ein Extremfall sein. Dennoch hat der Politiker auf den Plan gerufen, wie den Nidwaldner CVP-Kantonsparlamentarier Otmar Odermatt aus Wolfenschiessen.
Na, ist mein erster Gedanke gewesen, ein Grossteil von Engelberg, wo da Skigebiete sind, ist auf Wolfenschiessenboden. Das hat eigentlich ein Glücksfall gewesen, dass es nicht ein Wolfenschiessen bereicht hat. Wir sind eine finanzschwache Gemeinde und wenn wir so eine Schadenfall überkommen, ist es effektiv so, dass wir müssen über eine Steuererhöhung nachdenken.
Und das will die Nidwaldner Regierung verhindern. Sie schlägt vor, dass Behandlungskosten über 50'000 Franken aus der Kantonskasse bezahlt werden sollen. Der Fall Engelberg beschäftigt inzwischen auch den Bund. Der Obwaldner CSP-Nationalrat Karl Vogler hat eine Diskussion angestoßen, wie solche Kosten in Zukunft verteilt werden könnten. Das zuständige Bundesamt führt zurzeit eine Umfrage durch bei den kantonalen Sozialdiensten. Danach will man das weitere Vorgehen festlegen.
Info 3, das Magazin mit News und Hintergründen. Heute verantwortlich Kevin Kahanes und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.